Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wissenschaft als Thema etwa im Rundfunk ist verschwindend gering. Es findet kein Interesse.
Da muss Hans-Jürgen Bartsch aber energisch widersprechen. Seit 2010 schon gibt es den Hörsaal und seitdem berichten wir doch wöchentlich mehrmals über wissenschaftliche Themen aus wissenschaftlicher Sicht. Hier stimmt was nicht. Und richtig, das Statement betrifft ein ganz anderes Land, nämlich Großbritannien. Wir berichten heute über den Brexit, der ja immer noch nicht da ist.
Let June the 23rd go down as our Independence Day!
Es gibt eine massive Spaltung durch die europäischen Gesellschaften.
It was not the result I wanted, nor the outcome that I believe is best for the country I love.
Man kann den Brexit bedauern oder nicht. Es herrscht ein flagranter Mangel an politischer Bildung.
Das scheint mir schon ein ziemlich besorgniserregendes Symptom zu sein.
Die Frage jetzt, ob die britische Regierung den berühmten Artikel 50 aufrufen soll oder nicht, das ist so umstritten wie nur irgendetwas.
Da haben wir in unseren Programmen schon so viel über den Brexit berichtet und ihr habt zugehört und jetzt das. Diese Woche diskutierten Fachleute wie Politiker einen Bericht der Sunday Times. Danach könnte es 2019 werden, bis die Briten aus der EU de facto und de jure austreten. Ralf Siener schildert uns den aktuellen Stand der Verhandlungen. Er hat mit dem stellvertretenden Präsidenten des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, darüber gesprochen.
Spätestens wenn die nächsten Europawahlen Ende Mai 2019 stattfinden, muss der Austritt Großbritanniens aus der EU vollzogen sein. Und da das Austrittsverfahren 2 Jahre dauert, muss Großbritanniens Premierministerin Theresa May spätestens bis Mai 2017 den Austrittsparagraphen Nummer 50 des Vertrages über die Europäische Union aktiviert haben. Denn sonst würden ja in Großbritannien unmittelbar vor dessen EU-Austritt noch einmal Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden. Eine Farce, weil die 73 britischen Kandidaten für ein Parlament in Brüssel gewählt würden, in dem Großbritannien nach dem Brexit gar nicht mehr vertreten ist. Doch die EU-Institutionen in Brüssel müssen nach britischen Medienberichten befürchten, dass London den Austrittsantrag erst Ende 2017 stellt und dann tatsächlich 2 Jahre, nachdem die Briten per Referendum beschlossen haben, die EU zu verlassen, noch einmal Europawahlen auf der Insel stattfinden. Die Gründe für die britische Verzögerungstaktik liegen aus EU-Sicht auf der Hand, weil internationale Handelsverträge seit Jahren in Brüssel ausgehandelt werden, fehlt es in London an erfahrenen Experten, die in der Lage sind, ein Konzept für das zukünftige Vertragsverhältnis zwischen Großbritannien und der EU zu erarbeiten.
Das wird sehr, sehr schwierig,
betont der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, denn es gibt bisher kein Vertragsvorbild, an dem sich Brüssel und London orientieren können. Die Handelsverträge der EU mit Norwegen und mit der Schweiz beinhalten nämlich die uneingeschränkte Freizügigkeit für EU-Arbeitnehmer. Und genau dieses EU-Grundrecht der Arbeitnehmerfreizügigkeit will London nach seinem Austritt drastisch einschränken, gleichzeitig aber weiterhin Waren, Dienstleistungen und Kapital nach Europa bringen. Für diese britische Forderung taugt nach Lambsdorffs Einschätzung auch der EU-Vertrag mit Kanada überhaupt nicht als Blaupause, denn dieses CETA-Abkommen schließt den Sektor der Finanzdienstleistungen und der Versicherungen aus.
Englische Wirtschaft ist natürlich der Finanzsektor ganz wichtig. Banken und Versicherungen spielen in London eine riesige Rolle. Also das kanadische Modell ist auch keines, das wirklich gangbar wäre.
Die EU und Großbritannien betreten also absolutes Vertragsneuland, sobald die Regierung in London offiziell den Scheidungsantrag stellt. Die EU-Kommission bereitet sich bereits seit Monaten mit einer sogenannten Brexit Task Force aus Top-Mitarbeitern ihres juristischen Dienstes auf die Verhandlungen mit London vor. Und hat damit einen erheblichen strategischen Vorteil. Ob und wann Großbritanniens Premierministerin Theresa May den Austrittsparagraphen tatsächlich aktiviert, darüber kann auch die Brüsseler Taskforce nur spekulieren.
Ralf Siener über die immer weitere Ferne, in der die Briten aussteigen wollen. Wollen sie das wirklich? oder bleiben sie doch? Who knows? Dabei sein, ohne drin zu sein. Der Brexit und die Wissenschaft hat die Bayerische Akademie der Wissenschaften ihre Podiumsdiskussion genannt. Was kommt auf euch zu, wenn ihr im Vereinigten Königreich studieren wollt und das Land nicht mehr zur EU gehören sollte? Ist das noch so lukrativ wie vorher? Lernt man da überhaupt noch was? Oder sinkt das Niveau, weil es keine Knete mehr aus Brüssel gibt? Heike Schmoll von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist für die Bildungspolitik des Blattes verantwortlich und begrüßt gleich zwei Diskutanten. Professor Rüdiger Görner, seit 35 Jahren auf der Insel und Gründungsdirektor des Center for Anglo-German Cultural Relations an der Queen Mary University of London, und Professor Peter Strohschneider, seit 2013 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Herr Görner, Sie leben seit vielen Jahren in London. Sie sind mit einer Engländerin verheiratet. Und ich glaube, ich plaudere keine Wahlgeheimnisse aus, wenn ich jetzt sage, dass auch Sie, wie die meisten Ihrer Kollegen aus der Wissenschaft, gegen den Brexit gestimmt haben. Wie haben Sie selbst diese Entscheidung empfunden? Ist das der Verlust einer zweiten Heimat für Sie?
Ja, Frau Schmoll, ich hätte gerne gegen Brexit gestimmt, aber ich war nicht wahlberechtigt als deutscher Staatsbürger nach wie vor, auch nach 36 Jahren England. Interessanterweise haben Iren, die in Britannien wohnen, sie haben das Wahlrecht und sie konnten abstimmen. Und es war interessant, es gibt eine Umfrage, die vor einiger Zeit unter den irischen Wählern veranstaltet wurde, und da zeigte sich, dass ein ganz hoher Prozentsatz für Remain votiert hat. Zu Ihrer Frage, ja, es ist ein Einschnitt, der gravierender eigentlich kaum sein könnte. Man ist ja durchaus gewöhnt, wenn man in England lebt, dass man nicht dramatisiert. Und was ich da jetzt sage, klingt dann vielleicht eine Spur dramatisch, aber es ist eine Momentaufnahme, wo man doch bestürzt ist nach wie vor, vor allem über die Ratlosigkeit der Regierung. Wir hatten ein Interview, das David Marr-Interview, immer sehr beliebt, am Sonntagvormittag im Fernsehen, wo der Fraktionsvorsitzende der Tories, McLaughlin, sich in Widersprüchen verstrickte, die wirklich für sich sprachen. Insofern, als er gefragt wurde, was denn Brexit nun eigentlich bedeutet. Und er hat zweimal betont, Brexit bedeutet wirklich Brexit. Auf der anderen Seite wisse er aber nun auch nicht zu sagen, ob dieser Austritt ein Abschied sei von Europa oder nicht. Und dieses Thema des Herauszögerns, des Hinhaltens, des Mangels an politischer Führung, ein Mangel, der sich auch in den ersten Tagen und Wochen der Regierung Theresa Mays durchaus nicht verändert hat, das lässt in vieler Hinsicht tief blicken. Es lässt tief blicken hinsichtlich der politischen Kultur Britanniens. Und ich glaube, der Überraschungseffekt nach dem 23. Juni war vor allem dadurch gegeben, dass man erstaunt war über die Ratlosigkeit der politischen Klasse, wenn man den Begriff der Klasse hier benutzen möchte. Man kann den Brexit bedauern oder nicht. Immerhin haben 49% gegen den Brexit gestimmt, was man ja auch nicht vergessen darf. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist das Entsetzen über die Art, wie mit diesem Referendum umgegangen wurde, wie es vorbereitet wurde und die Art, wie nachher die Folgen bedacht wurden, ich glaube, dieses Entsetzen ist sehr real und in der Tat auch ein Einschnitt für jemanden, Sie fragten sehr persönlich, ein Einschnitt für jemanden, der ja seinerzeit als Student nach England gegangen ist, in das Musterland der Demokratie. Und dass gerade diese Vorstellung inzwischen Einbußen erlitten hat, ich denke, das ist schlicht ein Gemeinplatz geworden, leider.
Herr Strohschneider, wenn Sie jetzt von außen darauf gucken, was da eigentlich passiert ist, wie würden Sie das analysieren? Ist das ein Sieg des Populismus? Waren das irgendwelche unreifen, elitären Menschen, die sich offensichtlich über die Folgen ihres Tuns nicht genügend Gedanken gemacht haben?
Naja, also fast interessanter als die Frage, ist das Vereinigte Königreich in der Union oder nicht? Das kann man ja sozusagen als eine sachliche Verfassungsfrage der Europäischen Union betrachten und des Vereinigten Königreichs und dann womöglich in einen politischen Sachdiskurs eintreten, der für beide Optionen vernünftige Argumente aufzuweisen hat. Wenn man das mal beiseite lässt, dann finde ich interessant, bemerkenswert und auch besorgniserregend einerseits das, was Herr Görner gerade gesagt hat, also gewissermaßen die manifeste Konzeptlosigkeit der Politik. Das scheint ja so eine allgemein für vernünftig gehaltene Hypothese zu sein, dass jemand wie Boris Johnson sich einfach verzockt hat, weil er auf den Brexit-Zug aufgesprungen ist in der Hoffnung, nicht mit 51 zu 49, sondern mit 49-51% aus dieser Wahl herauszukommen und dann die Tories sozusagen hinter sich vereinen zu können. Also ein politisches Kalkül, das eine Art von Gambling ist, die man vielleicht unter bestimmten, sagen wir mal, machiavellistischen Prämissen für vernünftig halten kann. Andererseits gehört zu einem ordentlichen Machiavellismus mehr als nur Ad-hocismus. Und da gehört eine Zielplanung dazu. Und das vermisst man eben völlig, wie Sie es beschrieben haben. Der andere Aspekt ist die Art, wie dieser Wahlkampf in England geführt worden ist. Und da würde ich sagen, ist der Brexit nur eine Manifestation einer, also fast hätte ich gesagt globalen, jedenfalls einer gemeineuropäischen Veränderung der gesellschaftlichen Klimalage, würde ich das mal nennen. Und es gibt andere Manifestationen dessen auch. Was ich damit meine, ist, man kann in einer Weise mit Populismen Stimmen, Mehrheiten, knappe Mehrheiten organisieren, die in dieser Weise, sagen wir mal, vor 20 Jahren nicht gleichermaßen denkbar gewesen ist und die einem deswegen zu denken geben muss, mir jedenfalls deswegen zu denken gibt, weil ich vermute, dass dieser Populismus noch nicht gut beschrieben ist, wenn man nur sagt, naja, da grassiert das Ressentiment, die Xenophobie und so etwas, das gibt es immer. Meine Hypothese ist, dass es eine Veränderung der politischen Klimalage gibt, denn dieser Populismus des Brexit, sowohl wie einige andere, auf die ich gleich noch illustrierend eingehen kann, der ist doch eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass er zwei Operationen vornimmt. Er konzipiert das Sozium, also England, das Volk Großbritanniens, the British people. Er konzipiert erstens das Volk, wer immer das ist, als eine homogene Größe. Und zwar vollständig kontrafaktisch. Jeder weiß, dass moderne Gesellschaften hochgradig komplexe, differenzierte und so weiter Größen sind und gerade keine homogenen Größen. Und das kann man in dem Brexit-Wahlkampf, konnte man das gut beobachten. Die zweite Operation, zu der es vielleicht in Großbritannien jetzt nicht kommen wird, weil die demokratischen Traditionen zu stark sind, die zweite Operation dieses Populismus, den ich gemeineuropäisch zu beobachten meine, ist, dass er diese homogene Konzeption von Volk dann in Anspruch nimmt als eine Quelle übergesetzlicher und überkonstitutioneller Legitimität. Das kann man am besten beobachten zurzeit im Kampf der Kaczynski-Regierung gegen den polnischen Verfassungsgerichtshof. Aber auch an Le Pen zum Beispiel. Und diese beiden Operationen, eine homogene Größe Volk und die Beanspruchung dieser homogenen Größe als einer überkonstitutionellen Legitimitätsquelle, das ist politiktheoretisch interessant und besorgniserregend, weil es sozusagen die Operation der Verschiebung von Demokratie zur Ethnokratie einerseits vornimmt und andererseits die Entkoppelung der Ethnokratie vom Konstitutionalismus. Das ist aber die Leistung der modernen europäischen Demokratien, dass sie den Willen des Volkes konstitutionell bändigen, will ich jetzt mal sagen. Und da entsteht tatsächlich etwas Neues und man braucht solche Hypothesen, wenn man erklären will, wie die Demagogie in die Verfassungskrisen umkippen kann. Und das ist das, was wir überall beobachten. Das passiert in Polen, das passiert in Ungarn, das passiert in Großbritannien mit dem Brexit. Man wird sehr gespannt sein, was in Österreich passiert, wenn die nächste Präsidentenwahl, in Klammern, man kann sehen, dass alle diese Wahlen immer 49-51 ausgeht. Also es gibt eine massive Spaltung durch die europäische Gesellschaften. Die österreichische Präsidentenwahl ist so ausgegangen, die polnische PiS-Wahl ist so ausgegangen. Das ist übrigens die Partei, das, was ich da gerade zu beschreiben versucht habe, im Namen der Partei vorkommt. Recht und Gerechtigkeit. Es gibt eine Über- rechtliche Gerechtigkeit wird damit gesagt. Letztlich ist es die Position von Carl Schmitt 1927, die Entkopplung von Legalität und Legitimität. Und deswegen ist es auch gar nicht auffällig, dass in der Rhetorik, derer man sich da bedient, die Deutschen jedenfalls sich immer an die Rhetorik der späten Weimarer Republik erinnert werden können. Altparteien, Systemparteien, Lügenpresse, die Lügenwissenschaft ist sozusagen der nächste Schritt, der dann kommen wird. Also, ich könnte das noch so ein bisschen weiter fortsetzen, aber was mich wirklich beunruhigt, ist gar nicht so sehr die Frage, was bedeutet der Brexit für wissenschaftliche Kooperationen, für den europäischen Forschungsraum, die ist schwer genug, diese Frage. Was mich wirklich beunruhigt, sind sozusagen die Veränderungen der gesellschaftlichen Klimalagen in modernen Demokratien und dafür scheint mir der Brexit, jedenfalls der Brexit-Wahlkampf, weniger die Entscheidung selbst, die Form des Brexit-Wahlkampfs und auch gewissermaßen die politische Konzeptionslosigkeit in der Antwort darauf, das scheint mir schon ein ziemlich besorgniserregendes Symptom zu sein.
Vielen Dank. Lassen Sie uns ruhig an diesem Punkt noch einen Moment bleiben, Herr Görner. Wie kann man das denn erklären, dass gerade unter den jungen Leuten, die sich ja eine Zukunft in Großbritannien erhoffen, so viele nicht zur Wahl gegangen sind, obwohl sie doch eigentlich wissen konnten, dass ein Gutteil ihrer Zukunft von dem Ergebnis dieser Wahl abhängt? Es ist ja mehr oder weniger erwiesen, dass 70% ungefähr nicht wählen gingen. Ja. Deshalb ist auch das Schimpfen auf die sogenannten Alten, die die Wahl entschieden haben, völlig indiskutabel.
Absolut, absolut. Das Hauptproblem scheint mir zu sein, dass etwa das Fach Sozialkunde oder Politik an staatlichen Schulen in Britannien seit der Regierung Thatcher nicht mehr präsent ist. Das heißt, es herrscht ein flagranter Mangel an politischer Bildung unter Jugendlichen, nicht nur unter Jugendlichen, aber eben auch unter Jugendlichen, das besonders, wobei sich wenige Privatschulen, Eliteschulen, den Luxus erlauben und das Fach Politik anbieten. Dass auch das kein Garant ist für eine weise Entscheidung, das belegen, denke ich, die sogenannten politischen Eliten in England auch. Aber das Hauptproblem scheint mir zu sein, dass in der politischen Kultur Britanniens ein großes Defizit herrscht im Bereich der politischen Erziehung. Das ist ein Phänomen, man kann es nicht anders formulieren, das ist eine Sache, die während der Regierung Thatcher sehr systematisch betrieben worden ist, das Abwürgen des Faches Politik bzw. Sozialkunde in den staatlichen Schulen. Und wir erleben bei jedem neuen Studienjahrgang das Phänomen, dass gerade britische Studenten über ihr Land sehr, sehr wenig wissen. Sehr, sehr wenig wissen. Es ist ein Phänomen, dass Erasmus-Gaststudenten oft weitaus beschlagener sind über das, was in England oder in Schottland oder in Nordirland sich abspielt, als ihre britischen Kommilitonen. Das ist etwas, was uns allen seit langem sehr viel zu bedenken gibt. Aber die Konsequenz daraus haben wir jetzt. Wenn man langfristig, und ich bin ganz und gar der Auffassung von Herrn Strohschneider hier, wenn man die Tiefenproblematik sich anschaut und die tiefen Strukturen sich auch klar macht hinsichtlich dessen, was politische Kultur ausmacht in einem Gemeinwesen, dann fällt in der Tat auf, dass der Begriff People, das Begriff des Volkes, ist sehr rasch mobilisierbar. Und genau die von Ihnen beschriebene Differenziertheit, die Komplexität von Gesellschaft wird nicht reflektiert. Etwas anderes, denke ich, kommt auch hinzu und das hat wiederum zu tun mit einem Unwillen in der britischen Bevölkerung insgesamt, das denke ich trifft für viele Bevölkerungsschichten zu, sich politisch zu artikulieren. Ein politisches Gespräch bei Partys ist schlicht und ergreifend bad taste. Das macht man nicht. Was wir jetzt erleben, ist in dieser Hinsicht wirklich ein neues Phänomen, dass das Thema Brexit und vor allem eben auch die Nachwirkung von weitaus mehr Menschen diskutiert wird, positiv wie negativ. Selbst in der U-Bahn in London hört man, der Nebenmann redet mit dem anderen Nebenmann über Brexit. Das ist etwas, was es bis dato schlicht nicht gegeben hat. Das gab es, meine früheste Erinnerung politischer Art in England, war der Falklandkrieg. Selbst zu Zeiten des Falklandkriegs fand eine solche Diskussion in der Öffentlichkeit nicht statt. Eine wirkliche Mobilisierung von öffentlicher Meinung, die jetzt nicht durch die Boulevardpresse dominiert war, fand eigentlich zum allerersten Mal während des Irakkriegs statt. Mhm. Und zwar während des Zweiten. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir eine Woche nach dem Ergebnis des Referendums hatten wir den Chilcot Report. Und da gibt es einen gemeinsamen Nenner. Chilcot hat über Jahre sozusagen die Entscheidung von der Regierung Blair untersucht, den Irakkrieg zu beginnen. Das Ergebnis war, wie man weiß, niederschmetternd. Blair wurde im Grunde bezichtigt, mittelbar oder direkt, als die entscheidende politische Persönlichkeit, die diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Wieder besseres Wissen oder Gewissen. Dass er seine eigene Regierung unzureichend informiert hat, etc. Das ist bekannt. Aber der gemeinsame Nenner zwischen beiden Phänomenen, zwischen Brexit und dem Chilcot Report, ist, dass in beiden Fällen Politiker, aber durchaus auch Intellektuelle, die Folgen einer bestimmten Entscheidung nicht durchdacht haben. Chilcot hat in seinem Bericht über den Irakkrieg vor allem eines betont, die Planlosigkeit der Regierung Blair, was zu tun sei nach einem eventuellen, in Anführungszeichen, Sieg. Und genau diese Konzeptions- und Planlosigkeit haben wir nach Brexit. Die Frage jetzt, ob die britische Regierung den berühmten Artikel 50 nach dem Lissabonner Vertrag aufrufen soll oder nicht, das ist so umstritten wie nur irgendetwas und zeigt eben, denke ich, an einem ganz markanten Punkt, wie konzeptionslos sich die politische Klasse verhält. Etwas anderes kommt hinzu und das ist ein Problem, mit dem Britannien in der Tat zu kämpfen hat. Wir sprechen von der Verfassung eines Landes. Bekanntermaßen haben wir eine solche in England nicht. Wir haben keine schriftliche, wir haben keine verbriefte schriftliche Verfassung. Wir haben die sogenannte Souveränität des Parlaments. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es auch schwierig für politisch Interessierte oder politisch Motivierte nachzuvollziehen, was sich tatsächlich hier abspielt. Es spielt sich nämlich folgende Situation ab, die können wir in der Tat auch mit Carl Schmitt begründen. Ich denke, das ist durchaus sinnvoll. Aber auf einer anderen Ebene eben auch so. Die Entscheidung des Premierministers, das Referendum für bindend zu erklären, im Jahr 2013, als das Referendum praktisch beschlossen wurde, war ein kardinaler Fehler, einfach deswegen, weil in einem Land, in dem das Parlament die absolute Souveränität hat, ein solches Referendum rechtlich nicht bindend sein kann. Dass jetzt die Premierministerin Theresa May und auch David Davis aus Gründen, die bei der Einführung vom Präsidenten genannt wurden, behaupten, dass dieses Referendum eben doch bindend sei, zeigt, dass wir in der Mangelung einer klaren verfassungsrechtlichen Situation schlicht nicht wissen, wer hier Recht hat. Eigentlich müsste das House of Lords einschreiten, denn ein Verfassungsgericht haben wir nun mal nicht, weil wir keine Verfassung haben. Das House of Lords ist mehrheitlich für Remain gewesen, auch das ist sicher. Aber wir haben eine Situation, die natürlich auch deswegen komplex ist, weil der Hauptbefürworter von Brexit, die Galionsfigur Boris Johnson, zur Überraschung, denke ich, aller zum Außenminister gekürt wurde. Das ist ein ganz eigenartiges Signal, was hier gegeben wurde. Theresa May hat offensichtlich vermutet, dass sie durch diese Ernennung bestimmte Leute in ihrer eigenen Partei befrieden kann. Ich denke aber, für die Zukunft ist das Sprengstoff. Denn die beiden im Augenblick wichtigsten Minister, das ist Johnson und David Davis als Minister für Brexit. Ich meine, ein Ministerium für Brexit, das hätte nur George Orwell erfinden können. Nicht? Das ist so grotesk, wenn man sich das vorstellt.
Naja, wir hatten aber ein Bundesministerium für Wiedervereinigung. Ja, gut.
Zugegeben.
Das ist nur die Inversion.
Ja, völlig richtig. Aber ich denke, das zeigt ganz einfach, wie viel Sprengstoff in dieser Situation jetzt ist. Und wenn hier erste Fühler in Richtung Europäische Union ausgestreckt worden sind, die Goodwill-Aktion von Theresa May jetzt neulich, das ist alles sehr halbseiten, weil sie ja keineswegs sicher sein kann, dass vorsichtiges Taktieren zum Beispiel auf positive Resonanz bei Ihrem eigenen Minister für Brexit fallen wird. Das heißt, diese politische Kultur in Britannien ist in vieler Hinsicht nicht nur gespalten, sondern in einer Weise fast auseinandergebrochen, wenn man sich eben auch überlegt, dass, und das gehört zur Vorbereitung auch dieses Referendums, dass offensichtlich kaum jemand sich Gedanken gemacht hat über Irland. Die irische Situation ist hoch prekär und ist auf der anderen Seite auch wiederum interessant. Es gibt irische Kollegen, die sagen, vielleicht nicht in meiner Lebenszeit, aber etwas später, ist eine Vereinigung von Nord und Süd vorstellbar. Einfach weil die Iren jetzt nicht unbedingt großes Interesse daran haben, die mühsam abgebaute Grenze zwischen Nordirland und the Republic of Ayr wieder aufzubauen. Sodass man feststellen kann, dass es interessante Stimmen in Belfast gibt, die einfach sagen, dieser Friedensprozess in Nordirland wird eben jetzt nicht aufs Spiel gesetzt, sondern man kann vielleicht viel intensiver mit Dublin ins Benehmen sich setzen und hier eine Zukunft schaffen, die nicht uninteressant ist. Das schottische Phänomen, denke ich, ist etwas ganz Eigenes. Und vielleicht kommen wir auch darauf noch im Einzelnen zu sprechen, aber nur dieses im Vorgriff. Dass Schottland sich in dieser Weise pro-europäisch, pro-EU artikuliert hat, hat durchaus auch Konsequenzen für unser unmittelbares Thema, nämlich die Wissenschaftskultur. Schottland kann es sich im Augenblick noch leisten, wie lange weiß niemand, ohne Studiengebühren auszukommen. Die Frage Studiengebühren, Erasmus etc., auf das werden wir bestimmt noch kommen. Aber ich wollte dies nur andeuten, im Augenblick scheint Schottland in einer durchaus vorteilhaften Situation zu sein. Im Augenblick. Es ist bezeichnend, dass der Bruder unseres Außenministers, Joe Johnson, in seiner Eigenschaft Wissenschaftsminister, was die Sache nicht vereinfacht, er war 2 Tage nach dem Brexit, nach der Referendumsentscheidung, fuhr er nach Edinburgh und hat mit der schottischen Regierung Gespräche geführt, wo er offensichtlich das Signal gab, er würde sich dafür einsetzen, dass die gegenwärtige Studiengebührenpolitik von Schottland weitergefahren werden kann. Was ein solches Versprechen wirklich bedeutet, weiß leider auch niemand.
Jetzt hat Herr Görner schon die Überleitung in die Frage, was bedeutet das für die Wissenschaft, gemacht. Ich bin darum froh, wir sollten trotzdem diese analytischen Blicke auf die Großwetterlage nicht aus dem Blick verlieren. Herr Strohschneider, Großbritannien gehört ja zu denjenigen, die vergleichsweise wenig einbezahlt haben, ungefähr 5,5 Milliarden, aber 8,8 Milliarden allein bis 2013 an EU-Forschungsgeldern bezogen haben. Die Briten waren die Hauptzuwendungsempfänger, sehr erfolgreich, übrigens natürlich auch durch ihre muttersprachliche Kompetenz. Sie haben eben sehr viel früher als andere dafür gesorgt, dass sie Stellen schafften, wie man EU-Forschungsanträge so konzipiert, dass sie auch wirklich durchgingen. Da waren sie uns am Anfang weit überlegen. Was wird denn mit dieser Forschungsförderung in Zukunft sein, vor allem wenn man bedenkt, dass sie ja doch ein Großteil der Auszehrung durch die britische Forschungspolitik ein bisschen ausgeglichen haben, wenn auch nicht vollständig?
Also dazu will ich gleich was sagen. Darf ich vorher drei ganz kurze Bemerkungen machen? Ich fand es sehr interessant, Herr Görner, wie Sie den Verfassungskonflikt beschrieben haben. Ja. Die Demagogie kippt auch in England in einen Verfassungskonflikt unter spezifischen Bedingungen, aber unter spezifischen rechtsverfassungsgeschichtlichen Bedingungen. Aber diese Koppelung ist ebenso da. Und das Zweite fand ich so interessant, Ihren Eingang über die politische Bildung. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also wenn man das sagt, dass der kardinale Programmsatz von Margaret Thatcher lautet, there is no thing as society, es gibt gar keine Gesellschaft. In einem berühmten Interview für eine Frauenzeitschrift ist dieser programmatische Satz gefallen. Dann ist ja klar, dass dann nur noch bleibt, eine Technokratie zur Gestaltung von Marktprozessen, zur neoliberalen Gestaltung von Marktprozessen. Eine Technokratie zur neoliberalen, also Politik reduziert sich dann auf die Rahmengebungen für die Vermarktlichung von allem und jedem. Und daran will ich anschließen, weil ich nämlich die These habe, dass diese Technokratie ein Sinnvakuum produziert oder Sinnvakua produziert.
Und dass die Populismen, wie unterschiedlich sie immer sein mögen, auf ganz irregeleitete und falsche Weise aber diese Sinnvakuen bedienen, indem sie reichhaltige Erzählungen schaffen, kulturell gehaltvolle Erzählungen davon, was es wirklich bedeutet, Engländer zu sein oder Pole zu sein oder Bayer zu sein oder Türke zu sein. Kulturell falsche, aber kulturell reichhaltige Erzählungen. Anders gesagt, die Technokratie, auch die Brüsseler Technokratie, um jetzt den Bogen dazu schlagen, die Technokratie und der Populismus sind nur die Vor- und die Rückseite derselben Konstellation. Das ist, was einen eigentlich beunruhigen muss. Und die Populismen sind gekennzeichnet durch Wissenschaftsfeindlichkeit, alle. Sie sind nicht nur elitenfeindlich, das gehört dazu, Altparteien, Altsystem und so weiter. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also Lügenpresse. Aber die Lügenwissenschaft wartet um die Ecke. Die Populismen sind wissenschaftsfeindlich. Sie müssen reflexionsfeindlich sein. Und sie sind wissenschaftsfeindlich, weil Wissenschaft die Komplexität der Welt erhöht. Populismus ist eine Form, die Komplexität der Welt zu reduzieren. Und diese Formen der Wissenschaftsfeindlichkeit kennen wir alle. Also mein ältestes Beispiel ist Silvio Berlusconi, nicht? Der hat einmal die Kürzung des italienischen Forschungsetats um 17% mit dem Satz begründet, wenn wir die besten Schuhe der Welt machen, wozu müssen wir dann Platon lesen? Und das ist so eine spezifische Form von Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich immer dadurch auszeichnet, dass ihre Träger zugleich über die neuesten technischen Gadgets verfügen. Bei Donald Trump kann man das sehen. Ja? Das ist immer the latest smartphone und massiv wissenschaftsfeindliche Positionen. Das ist bei der AfD, der empfiehlt sich auch die Lektüre des Parteiprogramms, nicht viel anders als bei allen diesen Populismen. Darin steckt vermutlich eine der wichtigsten Folgen dieser Populismen und auch des Brexit, dass die Wissenschaft selbst sozusagen ein Legitimitätsproblem bekommt unter den Bedingungen dieses Populismus. Das würde ich an den Anfang stellen. Würde ich sagen, vermutlich ist das die schwierigste Implikation des Brexit und dergegenüber sind die anderen dann nachrangig, aber gleichwohl gewichtig. Also das eine haben Sie beschrieben, Großbritannien ist ein Nettogewinner der Europäischen Union. Es ist auch Großbritannien ein Nettogewinner der Studierendenmobilität gewesen, sowohl was die britischen Salden anbelangt, also es sind sehr viel mehr Europäer in Großbritannien an den Universitäten als Briten auf dem Kontinent. Die Forschungsfinanzierung nicht nur über den Global Research Council, das sind die Zahlen, Frau Schmoll, die Sie hatten, sondern vor allem auch die Forschungsfinanzierung über die anderen Horizon 2020-Programme sind ganz bestimmt ein Problem für die britische Wissenschaft. Es ist ja unvorstellbar, wie aus staatlichen Mitteln diese Saldengewinne aus den bisherigen Framework-Programms in die englische Forschung gehen sollen, die ohnehin in einem Prozess der stetigen Kürzung ist, von den Impact-Debatten und so etwas ganz zu schweigen. Also das wäre, glaube ich, die zweite oder die dritte Folge, also Forschungsfinanzierung in Großbritannien, Studierendenmobilität wäre der dritte Punkt. Der vierte ist, Forschungskooperationen werden schwieriger. Vielleicht ist es im Moment eher so eine Dramatisierung der aktuellen Situation, dass hier und da gesagt wird, dass Konsortien jetzt schon auf die Mitwirkung ihrer britischen Kollegen verzichten, weil sie Chancenverschlechterungen beim ERC oder in europäischen Programmen erwarten. Ich würde darauf nicht so wahnsinnig viel geben. Das sind Unsicherheitslagen. Die ganzen Verträge gelten sowieso noch mindestens 2 Jahre fort und so lange verändert sich auch an den Rechtsverhältnissen nichts. Politisch ändert sich aber schon was. Großbritannien wird nicht mehr beteiligt sein, auch schon vor Ablauf dieser 2-Jahres-Frist nach dem Ingangsetzen von 50-50. Großbritannien wird nicht mehr beteiligt sein an den politischen Aushandlungsprozessen der Nachfolgeprogramme. Und die Horizon 2020 ist politisch durch. Also die Midterm-Evaluation läuft gerade, politisch ist sie durch, das wird nur noch abadministriert. Was danach kommt, also das Framework Program 9, 2021 und fortfolgende, was für die Gestaltung des europäischen Forschungsraums im Moment sozusagen die interessanteste politisch-programmatische Frage ist, daran wird Großbritannien nicht mehr beteiligt sein. Das verschiebt die Lagen innerhalb der Europäischen Union und das hat dann Folgen für Deutschland. Die Briten haben sich in den vergangenen Jahren immer betont forschungsfreundlich verhalten bei der Gestaltung der rechtlichen, institutionellen und so weiter Rahmenbedingungen von Forschung, manchmal fast ein bisschen modernistisch für meinen Geschmack, aber sie haben sich jedenfalls da sehr deutlich verhalten. Das heißt, eine stark auf die Freiheit der Forschung setzende Politik wie die der Bundesrepublik, die wird es nicht leichter haben in dem Feld.
Der Anreiz, und jetzt wird das Ganze furios, der Anreiz für die Universitäten, sich durch Lehre zu profilieren, besteht einzig und allein darin, dass wenn Sie als Institution gut abschneiden in der Lehre, haben Sie das Recht, das verbriefte Recht, Ihre Studiengebühren zu erhöhen. Allein eine solche Denkweise belegt, denke ich, exakt das, was Sie vorhin ansprachen, letztlich eine Merkantilisierung eines Verständnisses von diesem Fall Lehre, wo natürlich wiederum die Geisteswissenschaften ein großes Problem haben werden. Denn es ist jetzt schon schwierig genug, Studenten anzuwerben, die 9.000 Pfund im Jahr bezahlen müssen. Wenn wir dann auch noch exzellente Lehre nachweisen können und das Ganze hochschrauben auf 12.000 bis 15.000 Pfund, dann werden unsere Seminare und Hörsäle leer werden. Das, denke ich, steht zu befürchten. Beziehungsweise man schaltet dann um auf auch private Hochschulen, wie das ja nun durchaus etwa auch in London der Fall ist, in den Geisteswissenschaften. Anthony Grayling hat ja eine solche Uni gegründet und sich völlig abgekoppelt von allen staatlichen Erwägungen, aber eben auch von einem Bildungsauftrag, der ja für uns nach wie vor verbindlich ist. Das bedeutet, die Schere zwischen dem, was Forschung ist, was Lehre ist, unendlich groß werden. Und das ist eine Sorge, die wir als Fachvertreter im Konsultationsprozess durchaus artikuliert haben. Wenn Sie die Vorlage, die wir zunächst bekommen hatten, zur Kommentierung vom November letzten Jahres vergleichen mit dem Paper, das uns jetzt als Beschluss vorliegt, stellt man fest, nichts, aber auch gar nichts in diesem Konsultationsprozess wurde in dieses White Paper aufgenommen.
Ja, aber das ist nur dann erstaunlich, wenn Sie solche Konsultationsprozesse als angelegt auf Einsichtsgewinn betrachten.
Ja.
Das muss man ja aber nicht. Man kann die auch für Legitimierungsfassaden
durchaus
halten.
Ab und zu ist man tatsächlich noch hoffnungsfroh und denkt, da passiert etwas. Aber es passiert natürlich nichts.
Rest,
ja.
Das ist ja ein durchaus hier auch nicht ganz unbekanntes Phänomen, dass entweder Konsultationsprozesse gar nicht mehr stattfinden oder in der Tat nur noch legitimatorische Funktionen haben. Sehen Sie trotzdem, Herr Strohschneider, die Lage der Forschung hierzulande im Blick auf das, was Herr Görner eben ziemlich erschreckend beschrieben hat, diesem völligen Kluft zwischen Lehre und Forschung, insgesamt noch optimistischer? Oder wachsen nicht auch die Tendenzen, zum Beispiel die Lehre in der Exzellenzinitiative stärker zu bewerten? Das ist für diesmal abgewehrt, aber für die Zukunft keineswegs.
Ich will jetzt nicht sagen, dass wir gleichwohl in einer Art von deutschem Sonderweg sind, weil das ja eine historisch ziemlich implikationsreiche Hypothese wäre. Aber es gibt schon ein paar Besonderheiten. Also der Versuch der Einführung von Studiengebühren ist gescheitert. Ich halte dieses Scheitern ja für nachteilig für das deutsche Hochschulsystem. Aber er ist in einer Weise gescheitert, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass in den nächsten zwei Legislaturperioden irgendjemand sich daran erneut die Finger verbrennen möchte. Wir haben auf der anderen Seite als eine gewisse Stärke unseres Universitäts- und Hochschulsystems den Umstand, dass es vergleichsweise homogen und auf einem vergleichsweise hohen homogenen Niveau ziemlich leistungsfähig ist. Wir haben ein paar Prozesse wie die des Umbaus des britischen Hochschulsystems in den letzten 20 Jahren nicht gemacht. Wir haben sozusagen uns durchlaviert mit der Typendifferenz von Universitäten und Fachhochschulen und so etwas. Aber wir haben nicht eine formale Vereinheitlichung des Third Sector durchgeführt oder jedenfalls nicht so weit gehen. Der Bologna-Prozess ist da ein wichtiges Stichwort, aber er ist nicht so weit gegangen. Das heißt, man kann mit einer funktionalen Differenzierung von Hochschulen rechnen, Universitäten, Fachhochschulen in manchen Bundesländern, pädagogische Hochschulen in manchen Bundesländern, duale Hochschulen. Und je differenzierter diese Hochschulsysteme sind, glaube ich, umso leistungsfähiger, würde man sagen, sind sie. Wir haben bei der Forschungsförderung nach wie vor, würde ich denken, eine Reihe von Fördereinrichtungen, die mit einem gewissen Selbstbewusstsein und auch mit einer gewissen politischen Überzeugungskraft nach wie vor sozusagen Engführungen auf Impact zurückhaltend betrachten. Nicht nur die DFG, auch die AVH ist so eine Forschungseinrichtung. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine Forschungseinrichtung, die da auch sozusagen sehr prononciert Positionen bezieht. Insofern gibt es Kämpfe. Die Exzellenzinitiative ist einer, die Gesundheitszentren sind ein anderer. Es gibt Kämpfe, aber ich denke, dass wir nach wie vor in einer vergleichsweise komfortablen, systematisch, programmatisch meine ich, komfortablen Situation sind. Ich beziehe mich jetzt nicht auf Finanzen und Finanzstrukturen. Anders würde ich sagen, ist die Lage für die Europäische Union insgesamt. Und zwar unabhängig von den britischen Entwicklungen, weil es in der Europäischen Union, jedenfalls aus meiner Sicht, mit der Juncker-Kommission einen deutlichen Rollback gibt in der Forschungsförderung. Also im Übergang vom 6. zum 7. Rahmenprogramm hat die Europäische Union, ich würde sagen, einen Paradigmenwechsel vollzogen, nämlich von Innovationssubventionierung, also marktnahe Innovationssubventionierung, hin zu dem, was wir in Deutschland eben mit einer gewissen Emphase Wissenschaftsförderung in der Breite der Wissenschaftsfunktionen, der wissenschaftlichen Disziplinen und so weiter nennen. Und das wichtigste Beispiel dieses Paradigmenwechsels auf der europäischen Ebene ist der Europäische Forschungsrat, ERC, von dem glaube ich nicht, dass er unmittelbar bedroht ist zurzeit, obwohl er rechtlich immer noch eine instabile Institution ist. Aber man kann drumherum überall sehr deutlich beobachten, wie die europäische Forschungspolitik einen Rollback sozusagen hinter diesen Paradigmenwechsel zurück, von dem ich gerade sprach, unternimmt. Das kann man an dem, weiß gar nicht, wie der Ausdruck ist, also der Kommissionspräsident schreibt zum Amtsantritt der Kommission an die Kommissare sozusagen Marschbefehle, wo gibt es einen technischen Ausdruck, der mir gerade nicht gegenwärtig ist. Also wenn man sich anguckt, was Herr Juncker dem Kommissar Moedas geschrieben hat, dann sieht man, dass da so ein Rollback gemeint ist. Und wenn man die Reden von Herrn Moedas ansieht, dann kann man das sehen. Eine solche Formulierung lautet, what we need is real solutions for real problems. Ist ja klar, wer das definiert, was wirkliche Lösungen für wirkliche Probleme sind und welche Probleme dann unwirklich sind oder wirkliche Nichtprobleme. Das sind sozusagen andere Fragen. Dahinter liegen ja immer Machtfragen. Also da kann man eine Engführung der Forschungsförderung beobachten. Zum Beispiel hat Herr Moedas argumentiert, es bedarf der Einrichtung eines europäischen Innovationsrates, EIC, European Innovation Council, und zwar deswegen, weil der European Research Council ja nur Forschung fördere. Und das sind so die Formulierungen, an denen man die Denke irgendwie beobachten kann. Und das geht bis hin dazu, Forschungsförderung auf Kreditmuster umzustellen, den Impact zum Entscheidungskriterium zu machen. Darunter steckt schon ein Kategorienfehler, denn Impact ist nicht Impact, sondern Impact-Erwartung, wenn es um Forschungsförderung geht, also Prognosen auf künftigen Impact und so weiter. Worum es in allen diesen Prozessen geht, das kann man, glaube ich, in Großbritannien beobachten. Das ist jedenfalls auf der Ebene der europäischen Forschungsförderung so. Und das sind Kämpfe, die es in Deutschland auch gibt, aber nicht so hart wie in Europa. Worum es in allen Fällen geht, ist die Funktionsketten, in denen Forschung auf die Umwelt der Wissenschaft bezogen ist und die Zeithorizonte, in denen sozusagen Forschungsergebnisse bewertet werden, also die Funktionsketten und die Zeithorizonte drastisch zu verkürzen.
Herr Görner, wenn Sie jetzt nochmal Herrn Strohschneiders Analyse von vorhin sich vor Augen führen, dass im Grunde es ja ein wissenschaftsfeindliches Klima ist, was diese Populismen verbreiten. Würden Sie das für Großbritannien, auch wenn Sie selbst natürlich in einer Welt der wissenschaftsfreundlich Gesonnenen leben, durchaus sagen, dass diese Gesellschaft eigentlich von ihrer Wissenschaft nichts mehr erwartet, sobald sie nicht genau diese einfachen Antworten gibt, die sie gar nicht geben kann, weil sie nämlich so wenig verfasst ist?
Ich denke, diese einfachen Antworten, das ist das ungefähr Einzige, was die Gesellschaft, so komplex sie ist in England, von der Wissenschaft erhofft, was sie wahrnimmt, dass Wissenschaft leisten kann. Eine Lobby in dem Sinn haben wir als Universitäten nicht. Das ist ein Phänomen, das hat schon Matthew Arnold beklagt, das im 19. Jahrhundert längst grassierte und im Grunde nur aufgehalten wurde von einzelnen Größen gewissermaßen im Wissenschaftsbetrieb. Das hat zu tun mit einer sehr spezifischen Art, der Differenzierung von Aufgaben, sagen wir es mal ganz einfach, die wir in dieser Form durchaus vom Viktorianismus geerbt haben. Matthew Arnold, Ruskin und andere haben im Grunde ein System entworfen, von dem sie glaubten, es sei durchaus zukunftsträchtig, und da hatten sie recht, das hat sich nämlich kaum verändert. Es gibt bestimmte Schichten, wenige Eliten, die sind zuständig für, nun ja, was kein anderer versteht. Und der Rest erfreut sich ab und an bestimmter Ergebnisse. Die Problematik, die wir ja uns selbst eingebrockt hatten, nämlich die Impact-Frage, war vielleicht das dramatischste Beispiel. Das geht immerhin zurück auf das Jahr 2008, wo diese Formel des Impact zum ersten Mal eingeführt wurde als Kriterium, dann aber später 2012 wirklich durchschlug. Man muss sich vorstellen, dass Institute, dass Universitäten, die keinen Impact nachweisen können, haben Einbußen von bis zu 20% in den Forschungsgeldern. Das muss man sich immer wieder neu klar machen. Das heißt, wir müssen als Institute pro 10 Kollegen eine Impact-Studie vorlegen. Und an diesen Impact-Studien kann man, glaube ich, sehr genau beantworten, was Ihre Frage ausmacht. Impact bedeutet nach englischem Verständnis ganz konkret, dass Sie ein bestimmtes Vorhaben, ein bestimmtes Forschungsvorhaben ansiedeln müssen in einem Bereich, wo Sie nachweisen können, dass es gesamtgesellschaftlich Wirkung zeigt. Und da haben wir genau das Problem, Erwartung und tatsächliche Wirkung. Wir müssen sozusagen die Wirkung und wir müssen auch schon die Erwartung definieren, bevor wir überhaupt begonnen haben zu forschen. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Das spielte bei uns eine gewisse Rolle im letzten Research Assessment Exercise. Das war ein Projekt, das hatten wir vom Center her organisiert zusammen mit dem Globe Theater, wobei das Globe Theater den Vorschlag machte. Das Thema war ganz einfach, Shakespeare is German. Und das war ein Projekt, ganz bescheiden im Ausmaß, aber immerhin so provokativ, dass auch der Evening Standard darüber berichtet hat. Und weil der Evening Standard darüber berichtet hat, weil das Goethe-Institut Liste führte, wie viele Leute zu verschiedenen Veranstaltungen kamen, weil Globe Education so generös war und uns verbrieft hat, dass sie nur auf diese Idee kamen, weil das Center for Anglo-German Cultural Relations besteht, galt das als ein Impact Case. So, entschuldigen Sie, primitiv ist das. Und das hat aber etwas zu tun mit der Erwartung, die da draußen der Leser vom Evening Standard in London jeden Abend vielleicht mal mitbekommt von dem, was der Wissenschaftsbetrieb tatsächlich ist. Also Marginales, Schlagzeilenträchtiges. Das ist genau das, wonach offensichtlich bestimmten Leuten zumute ist, die sich für Impact stark gemacht haben. Es ist mir durchaus bewusst, dass das inzwischen etwas differenzierter ist, wenn wir uns auf der europäischen Ebene bewegen, aber im englischen Rahmen ist es in der Tat so. Das heißt, wir haben nicht nur keine Lobby, sondern wir haben auch das Problem, dass wir Wissenschaft auf einem Niveau inzwischen verkaufen müssen, das sich, mit Verlaub gesagt, letztlich dann auch sehr wenig von populistischen Allüren unterscheidet. Und das ist hochbedenklich. Das ist hochbedenklich, weil es schon den Ansatz kompromittiert, welche Art von Forschungsprojekten zum Beispiel eine kleinere Gruppe in den Geisteswissenschaften sich entwickeln möchte, woran sie arbeiten möchten, weil sie schielen bereits auf die populäre, ich sage jetzt mal nicht populistische, Wirkung eines solchen Projekts. Das sind Dinge, die auch damit zu tun haben, dass wir zum Beispiel, wenn es um die Förderung von Doktorandenstellen geht, inzwischen fast ausschließlich angewiesen sind auf sogenannte Collaborative Doctoral Awards. Das sind PhD-Projekte mit nicht-akademischen Institutionen, wobei es nun die nicht-akademischen Institutionen sind, die sich um solche Collaborative Doctoral Awards bemühen. Wenn sie solche Zuteilungen bekommen, wenden Sie sich dann gewissermaßen an die Universitäten und sagen, könnt ihr das bedienen? Können wir da zusammen ins Gespräch kommen? Das kann hochkarätig sein, Zum Beispiel, wenn sich ein Museum in London oder sonst wo um ein solches Collaborative Doctoral Award bemüht hat und dann Kunsthistoriker aufruft und sagt, bewerbt euch bitte, wir haben hier was zu vergeben. Aber es kann auch deutlich bescheidener ausfallen. Und allein die Tatsache, dass man mit solchen Schemata operieren muss, belegt ganz einfach, wie oft schlicht verzweifelt die Bemühungen sind von Kollegen, von einem selbst, mit der sogenannten Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Denn die Resonanz, die man dort bekommt, ist der Gradmesser für das, was immerhin, wie gesagt, 20% unseres Forschungseinkommens ausmacht. Und das ist hochproblematisch, um es vorsichtig auszudrücken. Das sind ja konkrete Zahlen, die auf das Forschungseinkommen reflektieren. Wenn Sie 5 Collaborative Doctoral Awards haben, bedeutet das für Ihr Institut entsprechendes Einkommen. Wenn das nun das Einzige ist, was Sie noch bekommen, und Sie sind abgekoppelt von Geldern, die bisher eben auch von der Europäischen Union kamen, dann wird es für viele Institute in der Tat schwierig. Denn vergessen wir nicht, die EU-Gelder, was Herr Strohschneider ganz am Anfang angesprochen hat, schlagen in manchen Universitäten, in England vor allem, mit 15-16% des Gesamtbudgets zu Buche. Sie sagten es vorhin, das können wir nicht ausgleichen, diesen Verlust, durch Regierungsgelder, weil es die eben nicht mehr gibt. Eine Resonanz für ein Thema, was wir heute hier diskutieren, von dieser Größe, eine öffentliche Resonanz, ist in England nicht vorstellbar. Nicht, weil jetzt gerade Urlaubszeit ist, sondern weil es nicht interessiert. Und diese ernüchternde Bilanz, ich muss sie leider ziehen nach 35 Jahren England, das ist ernüchternd auch deswegen, weil es nicht an Versuchen fehlte. Ich nenne mal das Beispiel jetzt gar nicht von den Geisteswissenschaften her, sondern ich nenne das Beispiel Robert Sheldrake. Sheldrake hat damals, das ist jetzt vor ungefähr 10 Jahren, hat in Birmingham genau dieses versucht. Er wollte gleichsam ein Interesse schaffen für, in seinem Fall war das jetzt die sogenannte morphogenetische Resonanz. Nun schön. Das war applizierbar auf verschiedenste Bereiche und er wollte das in dieser Weise vorstellen. Als Veranstalter dieser Vorlesung kann ich Ihnen berichten, wir hatten durchschnittlich 15 Hörer. Das war etwas, was auch vom City Council Birmingham gefördert wurde, etc., etc. Gut, das mag ein vereinzeltes Beispiel sein, aber das zusammen mit dem Lehrstuhl für Wissenschaftsvermittlung in Cambridge und die Nichtwirkung dessen, die Art, wie sich auch die Medien, bitteschön, mit Problemen von Wissenschaft auseinandersetzen oder längst nicht mehr auseinandersetzen, spricht aus meiner Sicht eben auch für sich. Ich gebe hier ein Beispiel aus der Medienlandschaft Englands, der Guardian. Der Guardian war bekannt dafür, dass jeden Dienstag eine große Beilage recherchierbar war zu Fragen von übrigens Schule und Hochschule, immer gekoppelt. Das Ganze ist dramatisch geschrumpft auf eine Seite. Der Independent hat diese Tradition fortsetzen wollen. Inzwischen gibt es diese Sektion nicht mehr. Wissenschaft als Thema etwa im Rundfunk ist verschwindend gering. Es findet kein Interesse. Das muss man so nüchtern sagen, wie es ist. Und auch da gilt, dass ein kardinales Versäumnis der curricularen Reformen der letzten, ich sage jetzt gar nicht Jahre, sondern Jahrzehnte, im Sinne einer noch halbwegs akzeptablen Breitenbildung in den Schulen, durch die Schulen, und ich rede von den staatlichen Schulen, dass das bewusst gekappt wurde. Und da muss ich leider nochmals den Namen Margaret Thatcher nennen, denn sie wusste exakt, was sie tat. Sie war 1976 Erziehungsministerin. Das heißt, sie kannte die Verfahren sehr genau und sie wusste, was es bedeutet und sie hat es ja auch klar und deutlich im House of Commons gesagt, wir brauchen keine Kritik. Kritik ist unfruchtbar. Was soll das alles? Damals ging es um die Proteste gegen die Stationierung von Raketen in Greenham Common. Und die Proteste, die in Greenham Common gelaufen sind, das waren vor allem Frauenverbände damals, da sagte Margaret Thatcher als Frau, these mad women from Greenham Common, we don't need them. Also bitte, das war gleichsam die Sanktionierung Und ich finde es ganz wichtig, dass Sie immer wieder auch darauf hingewiesen haben, wie hier Legitimität entsteht oder nicht entsteht oder wieder gekappt wird. Die Legitimierung dieses beschränkten oder bewusst eingeschränkten Begriffes von Allgemeinbildung an den Schulen, dass das legitim werden konnte, hat langfristig verhindert, dass es zu einem solchen Gespräch, einem öffentlichen Gespräch, einem Interesse dieser Art wirklich kommen konnte.
Also das ist interessant, weil, wie Sie es beschreiben, Herr Görner, man kann sehen, wie Elitenreproduktion ganz unterschiedlich funktioniert, obwohl es nach außen sehr vergleichbar aussieht, je nachdem, ob es die Elitenreproduktion in einer Klassengesellschaft ist oder in einer Nicht-Klassengesellschaft. Man sieht, wie sozusagen das amerikanische, das US-amerikanische Universitätssystem auf eine äußerlich sehr vergleichbare Weise Elitenreproduktion betreibt, aber nicht die einer Klassengesellschaft.
Genau.
Während in Großbritannien das so ist, und jetzt versuche ich doch nochmal den Bogen zurück zum Brexit zu schlagen. Also ich glaube ja, dass der Brexit auch zeigt, die Dysfunktionen dieser Form von Elitenreproduktion einer Klassengesellschaft, weil da nämlich zwei Eton Boys sich gegenüber dem Vereinigten Königreich so verhalten haben, wie während ihres Studiums gegenüber dem Papp. Sie haben es in Grund und Boden gehauen, weil sie wussten, Papi kommt am nächsten Morgen mit dem Scheckheft und räumt das wieder zusammen. Und nun ist er nicht gekommen, da sind sie golfen gegangen. Und das ist eine Art von, sagen wir mal, sozialer Dysfunktion, die mit einem spezifischen Elitismus einhergeht, der eine Schwäche, glaube ich, des in vieler Hinsicht ja wirklich bewunderungswürdigen britischen Universitätssystems und zumal seiner besten Institutionen, seiner herausragend besten Institutionen ist.
Wir könnten mühelos an dieser Stelle weitermachen. Ich finde es äußerst spannend. Ihnen, Herr Professor Görner, Ihnen, Herr Professor Strohschneider, vielen Dank.
Dabei sein, ohne drin zu sein. Der Brexit und die Wissenschaft hieß unser Thema heute. Wir sendeten Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion am 25. Juli 2016 an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten die Professoren Rüdiger Görner aus London und Peter Strohschneider aus München. Die Moderationsleitung hatte Heike Schmoll von der FAZ.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.